Wie geht's euch? Mir auch. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Bisschen nervös, aber es geht mir gut. Es liegt bestimmt auch daran, dass ich so tiefenentspannt in den letzten Wochen bin. Wir waren nämlich in Urlaub. Die meisten wissen das. Und den meisten habe ich auch schon davon erzählt. Wir waren 2 Wochen in Kroatien, in Rovinje. Herrlich. Herrlich, da müsst ihr unbedingt mal hin. Das Wasser so sauber und so klar. Unser Hotel, wir hatten ein Hotel, Morgensbuffet und Abendsbuffet. Unser Hotel lag vorgelagert auf einer Insel. Praktisch so wie hier über den Rhein rüber, mussten wir immer mit einem Fährboot auf unsere Insel fahren. Und auf diesem Inselchen, da gab es auch nur unser Hotel. Strand und Buchten. 20 Minuten brauchte man, um da rumzulaufen um die Insel. Ich habe in der Zeit, in den 14 Tagen, es geschafft, 6 Bücher zu lesen. Ja? Also es geht mir richtig, richtig gut. Wenn jemand von euch die Adresse von dem Hotel haben will, dann kann er sie gerne haben.
Mit dem Scheck dazu.
Ihr merkt schon, der Urlaub hat mir richtig gut getan. Es war wunderbar auf unserer Insel, in dem tollen, schicken Hotel. Da kann ich richtig gut von erzählen. Andere Dinge fallen mir schwerer zu erzählen. Und über manche Dinge rede ich überhaupt nicht gerne. Über Technik zum Beispiel. Wenn bei uns zu Hause am Tisch Technikgespräche stattfinden, wenn die Jungs da sind oder andere Leute, dann gehe ich meistens in die Küche. Das ist mir lieber. Ja, und dann gibt es da auch noch Sachen, über die darf ich überhaupt nicht sprechen. Da bin ich zu Stillschweigen verpflichtet worden. Geheimnisse, persönliche Sachen, die mir im Vertrauen erzählt wurden. Wie ist es mit euch? Könnt ihr Geheimnisse gut behalten für euch? Deswegen kommen die Leute zu mir. Könnt ihr still und verschwiegen sein, wenn ihr darum gebeten werdet? Mir gelingt das ganz gut, denke ich wenigstens. Dinge, die mir anvertraut werden, die erzähle ich auch nicht weiter. Manchmal fällt mir das irre schwer, so wie Jürgen das eben erzählt hat. Gerade wenn es gute Nachrichten sind. Eine Schwangerschaft, ein neuer Job vielleicht, der schon mündlich zugesagt wurde, aber der Arbeitsvertrag noch nicht unterschrieben ist. Oder der Kauf des Eigenheimes, von dem man lange geträumt hat und jetzt steht unter Umständen die Finanzierung mit der Bank. Da freue ich mich so, das würde ich am liebsten sofort rausbesorgen, aber nein. Das sind alles gute Nachrichten. Da bin ich voller Freude. Aber ich erzähle es nicht weiter. Ein Geheimnis ist ein Geheimnis, egal. Bricht man das Vertrauen und erzählt ein Geheimnis weiter, dann geht man das Risiko ein, dass die ganze Beziehung in Schieflage gerät. Und es wird so sein, dass man wohl nicht mehr ins Vertrauen gezogen wird. Vor einigen Wochen hat mich ein Bibeltext, den ich schon so oft gelesen habe, gedanklich in Bewegung gebracht. In diesem Bibeltext geht es auch um ein verlangtes Stillschweigen und niemand hält sich dran. Ich lese den Text aus Matthäus 9, die Verse 27 bis 31. Als Jesus weiterging, liefen ihm 2 Blinde nach und schrien: Du Sohn Davids, hilf uns doch! Sie folgten ihm in das Haus, in dem er wohnte. Jesus fragte sie: Glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antworten sie. Da berührte er ihre Augen und sagte: Das, was ihr mir zutraut, das soll sich auch erfüllen. Und sofort konnten sie sehen. Jesus aber befahl ihnen nachdrücklich: Niemand darf von eurer Heilung erfahren. Trotzdem gingen sie los und erzählten in der ganzen Gegend von Jesus. Ein bekannter Text, den man leicht überfliegt, ist mir auch ganz oft so passiert und passiert mir immer wieder. Wieder ein schöner Bericht von einem Wunder, das Jesus zu seinen Lebzeiten gemacht hat. Haken dran und weiterlesen. Aber schauen wir mal genauer hin und lesen wir das, was zwischen den Zeilen steht vielleicht. Da steckt vieles zum Nachdenken drin. So ging es mir und deswegen diese Predigt. Stellen wir uns doch mal die Situation vor. Jesus war bekannt im ganzen Land. Und die Menschen liefen ihn wirklich in ganzen Scharen hinterher. Sie wollten sich selbst von seiner Wunderkraft überzeugen. Sie wollten vielleicht selbst ein Wunder sehen, vielleicht sogar selbst geheilt werden. Und naja, diese Reden von diesem Rabbi sollten ja auch recht macht- und kraftvoll sein. Da muss man doch, wenn es irgendwie geht, dabei sein. So ist es auch hier. Zwei Blinde haben von Jesus gehört. Sie haben von seinen Reden und seinen Wundern gehört. Sie haben sicher auch davon gehört, wie Jesus kurz vorher ein totes Mädchen wieder zum Leben erweckt hat. Das haut sie um. Da ist jemand, der heilen kann. Das ist ihre Chance, gesund zu werden. Die beiden machen sich auf den Weg und schließen sich der Menschenmenge um Jesus an. Irgendwie finden sie heraus, wo Jesus wohnt, wo er einquartiert war. Ich stelle es mir so vor. Sie stellen sich vor das Haus und rufen, Jesus, Jesus, komm bitte raus und helf uns. Wahrscheinlich müssen sie öfters und laut rufen. Und dann tatsächlich, Jesus kommt aus dem Haus und redet mit ihnen. Die Blinden sehen Jesus als ihre Chance auf Heilung an. Sie glauben ganz fest, dass Jesus ihnen helfen kann. Und dann geschieht das Wundervolle. Jesus berührt die beiden an den Augen. Zuerst den einen, dann den anderen. Und als Jesus ihr Vertrauen lobt, werden beide Männer schlagartig gesund und sie können sehen. Was muss das für eine Freude gewesen sein? Könnt ihr euch das vorstellen? Von einem Leben als Blinder, angewiesen auf Unterstützung in der Familie und oder vielleicht zum Betteln verurteilt, abgeschnitten vom sozialen Leben in der dörflichen Gemeinschaft, vielleicht gefährlich unterwegs, weil Hindernisse, Löcher oder wilde Tiere nicht erkannt wurden. Und selbstständig immer auf Hilfe angewiesen. Und dann sehend, geheilt. Die Menschen um sie herum sehen, die Häuser, das Umfeld, alles ganz klar zu sehen. Ein ganz neues Leben liegt vor den beiden. Ein neues Leben mit großartigen Möglichkeiten. Wundervoll. Welcher Jubel, welche Freude. Aber damit ist die Geschichte hier nicht vorbei. Dann kommt nämlich der Satz, der mich so stutzig gemacht hat. Jesus sagt doch tatsächlich zu den zwei Männern, redet bloß nicht von eurer Heilung, davon darf niemand erfahren. Wie bitte? Die zwei Männer freuen sich wie verrückt über ihr neues Leben. Sie wissen auch ganz genau, wem sie diese neue Lebensqualität zu verdanken haben. Sie freuen sich zutiefst und wären Jesus am liebsten um den Hals gefallen. Die beiden, das kann ich mir so vorstellen, sind zutiefst positiv erschüttert von dem Erleben und sollen nicht davon reden. Leute, das geht doch gar nicht. Was Jesus da von ihnen verlangt, ist unmöglich. Wenn das Herz voll ist, läuft der Mund über. Stille sein, den Mund halten, es geht nicht. Und jetzt strategisch ist doch das auch nicht klug von Jesus. Das ist doch werbetechnisch prima, wenn die zwei Betroffenen von ihrer Heilung erzählen. Die zwei waren ja nicht nur Augenzeugen. Die hätten wirkungsvoll die Geschichte, ihre Geschichte, erzählt. Und sie hätten sicher Jesus zu noch mehr Zulauf verholfen. Sich das entgehen lassen? Ich habe mich gefragt, wieso das denn? Werbung ist doch keine Erfindung der Neuzeit. Klappern gehört zum Handwerk und schließlich Ehre, wem Ehre gebührt. Jesus hat geheilt. Jesus hat Macht, Kraft und Willen, Wunder zu tun. Das muss doch erzählt werden. An dem Wunsch von Jesus, eigentlich war es ja ein Befehl, bin ich dann hängen geblieben. Wunder am eigenen Leib erfahren und nichts davon erzählen, das verstehe ich nicht, kapiere ich nicht. Ich gehe davon aus, und ich denke, ihr auch, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass die Berichte wahr sind. Ich denke, Jesus hat das genauso gesagt. Und sicher hatte er dafür gute Gründe. Aber was könnten die sein? Also dann mal zurück zum biblischen Bericht. Zwei Blinde werden von Jesus geheilt und er verbietet ihnen, was davon zu erzählen. Sehen wir doch mal das Leben der zwei Männer, bevor sie geheilt wurden, bevor sie wiedersehend wurden. Ich gehe davon aus, sie lebten irgendwo in einem Dorf. Entweder wurden sie blind geboren, sind durch einen Virus oder durch eine andere Krankheit blind geworden. Vielleicht hatten sie aber auch einen Unfall irgendwie und der hat sie das Augenlicht gekostet. Das wissen wir nicht. Das ist auch nicht wichtig. Wenn es wichtig wäre, würde es in der Bibel stehen. Ja, sie wohnten wahrscheinlich an einem Dorf, weil sie alleine in der Steppe nicht zurechtgekommen wären. Da wären sie verloren gewesen, das hätten sie ja nicht überlebt. Auch einen Acker bebauen, Vieh versorgen, ein Haus bauen, das konnten sie alles nicht. Deshalb habe ich mir überlegt, werden sie in einem Dorf gewohnt haben. Sie waren eingebunden in ihre Familien, die sie versorgen mussten. Wenn sie nicht das Glück hatten, in ihrer Familie zu leben, wenn sie vielleicht verstoßen wurden, das war damals durchaus üblich, weil eine Krankheit oder Blindheit auch als Strafe Gottes gesehen wurde, ja, dann mussten sie halt durch Betteln für ihren Lebenshalt untersorgen. Worum es mir geht, ist das. Die zwei Männer lebten nicht alleine auf diesem Planeten. Irgendwo weit weg. Sie lebten in einer Gemeinschaft mit anderen Leuten. Sie waren sicher keine Unbekannten in ihrem Dorf. Sicher kannte dort, genau wie hier in Werlau, in Holzfeld oder in Utzenhain, jeder jeden. Sicher kannte jeder ihr Schicksal, wodurch sie blind wurden. Jeder kannte die Blinden, die von Gott mit der Krankheit gestraft worden sind. Das war sicher ein Dorfgespräch damals. Hast du gehört? Die armen Familien wurden vielleicht bedauert für den unnützen Esser, der durchgefüttert werden musste. Oder sie wurden beklatscht für ihre Konsequenz, den Sünder aus der Familie auszuschließen. Mussten die Männer betteln für ihren Lebensunterhalt, waren sie sicher ebenso bekannt in ihren Dörfern. Sie saßen sicher nicht irgendwo am Dorfrand, wo niemand herkommt, um Leute nach Almosen zu fragen. Sie saßen sicher da, wo das Leben war, wo viele Leute waren, auf dem Dorfplatz oder so. Viele Menschen bedeutet Möglichkeit auf Spenden. Sie waren also da, wo sie herkamen, bekannt wie bunte Hunde. Sie hörten von Jesus, dem besonderen Mann, der heilen kann. Sie sehen ihre Chance und gehen zu Jesus. Sie rufen so lange, bis Jesus aus dem Haus kommt und ihren Wunsch erfüllt und sie wieder gesund werden. Wenn die zwei vor der Türe so laut gerufen haben, dass es innen zu hören war, dann haben sicher auch andere das Geplärre gehört. Neugierig haben sie um die Ecke geguckt, was denn da los ist. Auch die Gastgeber von Jesus, die Jünger und die übliche Menschenmenge, die da so unterwegs war mit Jesus, haben das Rufen sicher mitbekommen. Sie sind vielleicht aus dem Haus getreten oder haben aus dem Fenster geguckt. Auf jeden Fall haben sie alle mitbekommen, dass Jesus die zwei Männer geheilt hat. Und dann sagt Jesus doch tatsächlich zu den Geheilten, pst, erzähl's nicht weiter. Das geht doch gar nicht, selbst wenn die zwei Blinden nichts weiter erzählt hätten. Es gab doch jede Menge Augenzeugen der Aktion. Dann so stelle ich mir vor, gehen die ehemals Blinden in ihr Haus zurück, in ihr Zuhause zurück, in ihr Dorf, zu ihren Familien. Leute, da hat doch jeder sofort gemerkt, was los ist. Die brauchten doch gar nichts zu sagen. Sie, die vorher für fast alles Hilfe brauchten, kamen selbstständig und flotten Schrittes, so stelle ich mir das vor, wieder zu Hause an. Sie holten sich selbst Wasser aus dem Krug, verschütteten nicht einen Tropfen beim Einschenken, zogen sich den Stuhl zurecht und beim Eintreten klopften sie jeden auf die Schulter und sie sprachen wohl auch jeden mit seinem Namen an. Die ehemals blinden Augen waren klar und strahlten. Da ist doch allen klar, dass da was Wunderbares passiert ist. Blinde sehen wieder. Jeder hat das mitbekommen. Das verbreitete sich sicher wie ein Lauffeuer. Das war sicher Thema über Wochen in den Heimatdörfern und darüber hinaus. Die zwei Blinden konnten doch wirklich beim besten Willen ihre Heilung nicht geheim halten. Seht ihr das anders? Also, nee. Das ging beim besten Willen nicht, denke ich. Und ehrlich, welchen Sinn hätte denn die Heilung gehabt, wenn sie sich hätten verstellen müssen und so tun müssten, als wenn sie noch weiter blind wären? Das hat Jesus sicher nicht bezweckt. Jesus, dem Wellen und Wind gehorchen, der den direkten Draht zu Gott hat und alle Dinge und alle Gedanken der Menschen kennt, gibt so einen dummen Befehl. Ich bin fassungslos. Was sollten die denn für eine Geschichte erzählen? Ups, ich bin gestolpert, habe mir den Kopf angestoßen, danach konnte ich wieder sehen. Wie soll das gehen, dass etwas so Großes und Wunderbares geheim gehalten wird? Alle haben doch die unmittelbare Auswirkung gesehen. Vom Dunkel ins Licht. Von der ständigen Hilfe, die sie brauchten, zurück in die Selbstständigkeit. Vielleicht von dem Gefühl, gestraft zu sein, zurück zur Beziehung zu Gott und der Gemeinschaft. Von der Verbitterung hin zur Freude. Das war sichtbar für jeden, vom Minus zum Plus. Sollten die Männer vielleicht nicht darüber reden, was doch so ganz offensichtlich ist? Sollten sie ihre Heilung mit einer Lüge erklären? Jesus wollte und will niemals die Lüge. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, das sind doch die Dinge, von denen Jesus dauernd geredet hat. Und sicher war es nicht die Absicht von Jesus, die zwei in Erklärungsnöte zu bringen. Warum handelt Jesus also so? Und warum steht der Bericht so in der Bibel? Hatte Jesus nicht im Blick, was passieren würde? Unzählige Leute wollen von unseren Zweien wissen, wie es zur Heilung kam. Wenn die keine Antwort bekommen, das macht Platz für falsche Spekulationen, für Gerüchte, für Halbwahrheiten. Was soll das? Ich vertraue Jesus, dass er da keinen Fehler gemacht hat. Ich bin absolut sicher, dass Jesus keine Fehler macht. Und wenn mir, wo ich da ja eher etwas flach gestrickt bin, wenn mir das schon so auffällt, dass das Redeverbot nie und niemals funktionieren kann, dann hat Jesus das sicher auch im Blick gehabt. Ich denke mir, Jesus hat wahrscheinlich so gehandelt, damit wir an vermeintlichen einfachen Texten nicht vorbeilaufen, sondern überlegen, was dahinter stecken könnte. Ich habe zwei Möglichkeiten herausgearbeitet. Es könnte natürlich sein, dass Jesus was ganz anderes in dem Text versteckt hat. Aber ich lasse euch jetzt mal an den zwei Gedanken teilhaben. Jesus hat zu seinen Lebzeiten viele Menschen geheilt. Jesus, der Jürgen hat es eben auch vorgelesen. Auch da stand es, es steht da. Und er heilte sie alle. Er hat Lahme, Blinde, Aussätzige und Verkrüppelte geheilt. Er hat ihnen damit ein neues Leben, eine neue Lebensqualität gegeben. Jesus hat auch viele Menschen aus ihren Bindungen an böse Geister oder an finstere Mächte befreit. Neues, gutes, normales Leben wurde möglich. Durch ihre Begegnung mit Jesus wurden viele Menschen in ihrer angeschlagenen oder gar in ihrer kranken Seele wiederhergestellt. Wo Jesus Menschen an Leib und Seele berührt und wo Menschen das auch zulassen, dass Jesus in ihr Leben eingreift, da passiert Gewaltiges. Neues Leben, neue Lebensqualität, Freiheit und Freude. Das wird sichtbar. Das können alle im Umfeld sofort erkennen. Das ist ein natürliches geistiges Prinzip. Menschen werden berührt von Jesus, sie werden heil, neues Leben und eine sichtbare Veränderung im Leben ist die Folge. Diese Veränderung ist sichtbar oder spürbar. So war das zu Lebzeiten von Jesus und so ist das auch noch heute. Jesus ist zwar nicht mehr in menschlicher Gestalt, in Fleisch und Blut bei uns, aber er ist doch noch immer noch mitten unter den Menschen. Seine Kraft ist heute genauso mächtig wie damals vor 2000 Jahren. Damals wie heute berührt Jesus Menschen und sie werden heil an Leib, Seele und in ihren Beziehungen. Diese Heilung verändert das Leben. Und das wiederum wird sichtbar für die Menschen außen herum. Wenn jemand krank ist, chronisch krank vielleicht, seit Jahren leidet und er wird gesund, dann merkt das nicht nur der Patient, sondern das ganze Umfeld. Auf einmal kein Gejammer mehr. Keine Medikamente. Da wird sich die Apotheke melden. Kein "Ich würde ja gerne dies oder das tun, aber ich kann ja nicht." Vielleicht muss der Pflegedienst nicht mehr kommen. Das wäre doch eine tolle Sache. Jeder kriegt das neue Leben mit. Ich denke, das ist eine Sache, die uns der Text sagen kann. Das Leben eines Menschen, der von Jesus berührt wird, wird nicht mehr so sein wie vorher. Es wird sich was verändern. Und es soll sich was verändern, dass Menschen um uns herum das wahrnehmen und sich wundern. Manchmal hören oder lesen wir von Menschen, die sich so radikal verändert haben. Vom Paulus zum Saulus. Das sind tolle Geschichten. Da staunen wir. Boah, das hätten wir auch gerne. Die meisten von uns haben eine so schlagartige Veränderung aber nicht erlebt. Aber ich bin ganz sicher, dass auch die kleinen Sachen, die sich bei uns verändert haben, gesehen werden. Da bin ich mir ganz sicher und dieser Bibeltext, der bestärkt mich auch da drin. Jetzt überlegt doch mal kurz, was sich bei euch verändert hat, als ihr in Kontakt mit Jesus kamt und er euch berührt hat, so mitten ins Herz. Ich bin sicher, es hat sich durch unsere Begegnung oder Berührung mit Jesus was verändert. Bei mir ging es auch nicht Schlag auf Schlag, sondern auch eher eine langsame Entwicklung. Ich habe zum Beispiel früher geklaut wie ein Rabe. Ich darf das erzählen, es ist mir nicht mehr peinlich, es ist vorbei, es ist lange her und es ist mir vergeben worden. Ich habe geklaut wie ein Rabe und ich habe sogar mal den Opferstock in einer Kirche geplündert. So jemand war ich. Das hat sich bei mir zum Glück verändert. Stehlen, was unerlaubt mitnehmen, das bringe ich gar nicht mehr fertig. Lieber lege ich dann noch was dazu. Durch Jesus bin ich ehrlicher und großzügiger geworden. Mein Blick auf meine Vergangenheit, die nicht immer schön war, auf meine Gegenwart und auf meine Zukunft hat sich ganz verändert. Da ist nichts mehr so, wie es mal war. Dass wir unseren Pflegesohn, den Mahmud, haben seit 3 Jahren, ist die Konsequenz aus der Veränderung, die Jesus in mir und auch in Jürgen angestoßen hat. Hätte ich mir niemals vorstellen können. Aber das ist Veränderung. Und ich bin sicher, das wird gesehen. Was hat sich bei dir verändert? Was kannst du für Jesus strahlen lassen? Versöhnst du, statt zu streiten? Gibst du gerne, statt zu nehmen? Nimmst du dir Zeit für den Nächsten, anstatt durch das Leben zu hetzen? Lass es strahlen, lass es raus. Hat das Schwache Platz bei uns? Das wird gesehen. Segnen wir, statt zu fluchen? Leben wir hoffnungsvoll oder stimmen wir in den allgemeinen Jammergesang mit ein? Das wird gesehen. Unser neues Leben hat Auswirkungen und Strahlkraft. Wie ein Licht auf dem Berg. Lassen wir es doch leuchten, dass alle es sehen, genau wie die 2. Noch etwas anderes entnehme ich für mich und für uns aus dieser Geschichte. Die Blinden haben natürlich den Mund nicht gehalten. Sie sind losgezogen und haben voller Freude überall von ihrem Erlebnis mit Jesus erzählt. Klar, das können wir verstehen. So ein wahnsinniges Erlebnis. Und dann sollen sie nicht davon erzählen. Am eigenen Leib heil geworden. Das muss raus. Die 2 ziehen also los, jubeln und danken. Sie sind so übervoll, sie können gar nicht schweigen. Es fließt nur so aus ihnen heraus. Wie sieht das bei uns aus? Bei mir. Sind wir begeistert von dem, was Jesus an uns getan hat? Sind wir auch noch 10 oder 15 oder 20 Jahren noch erfüllt von der Freude über Hilfe und Heilung? Staunen wir immer noch über die unendliche Liebe, die Gott zu uns hat? Ergreift das unser Herz? Berührt uns das zu tief? Wenn das bei dir so ist, herzlichen Glückwunsch. Freue dich und lass es raus. Genau wie die 2 Männer in dem Text. Wenn das Herz voll ist, soll der Mund überlaufen. Ich gehöre nicht zu den Glücklichen, bei denen das Herz überläuft und das Weitersagen ein Selbstläufer ist. Meistens ist das wenigstens nicht so. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Ich kenne da aber ein absolut wirksames Mittel gegen diese Blockade. Probiert es mal aus. Ich gehe zu Jesus. Ich lasse mich wieder neu von ihm berühren und mir die Augen meines Herzens wieder neu öffnen. Dann ist Dankbarkeit und Freude jedes Mal wieder voll da. Und ich kann nicht schweigen. Probiert es aus. Hilft immer, schadet niemals und hat nur gute Nebenwirkungen. Amen. Ich möchte beten. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für den Schatz, den wir haben in deinem Wort. Helf uns, tiefer zu sehen, nicht an den Stellen vorbeizugehen, wo wir tiefer graben können. Hab Dank, dass wir Gemeinde haben, dass wir uns austauschen können hier und dass wir geschult und gestärkt werden, auch in unserem Verstehen. Danke, Herr Jesus, dass deine Kraft immer noch dieselbe ist, damals wie heute, und dass du damals wie heute Menschen heilst, an Leib und Seele und in Beziehungen. Herr, helf uns, dass die Freude, die wir über das haben an dir, was wir mit dir haben, was du uns geschenkt hast, dass die Freude nicht versiegt, sondern dass sie aus uns heraussprudelt, in Worten und auch in Taten, dass unser Charakter, unser Leben so verändert wird, dass andere Menschen es sehen, dass es wahrgenommen wird, was anders geworden ist. Herr, helf uns, vom Minus zum Plus zu kommen. Und danke. Danke für alles, was du für uns tust. Amen.